Was trägst du? Endlich mal schönes Wetter, oder? Gestern hat meine Familie eine Radtour gemacht und zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich Shorts getragen. Es war großartig. Ich kann meinen schweren blauen Mantel für die nächsten Monate wegräumen und vielleicht, nur vielleicht, ohne Mantel nach draußen gehen. Was trägst du heute? Gehe herum und frage die Leute. Natürlich kann ich mich umsehen und sehen, was ihr physisch tragt. Ihr alle seht so wunderschön und liebenswert aus. Aber was trägst du geistig? Trägst du die alten Gewohnheiten und Einstellungen, die du hattest, bevor du Christus kanntest? Oder trägst du die neuen Gewohnheiten und Einstellungen, die uns in Christus gegeben sind? Paulus wird uns heute Morgen über diese Frage nachdenken lassen, während wir weiterhin Paulus' Brief an die Epheser betrachten. Wir befinden uns mitten in Kapitel 4, während wir diesen Brief in diesem Frühling studieren. Wenn ihr euch an den Anfang des Briefes erinnert, stellte Paulus die Vergangenheit der Gegenwart gegenüber. Er sagte, ihr wart tot in euren Sünden und Übertretungen, bevor ihr Christus kanntet, aber jetzt seid ihr aus Gnade durch den Glauben an Jesus gerettet worden. Er stellte also die Vergangenheit der Gegenwart gegenüber. Aber jetzt will er die Gemeinde davor warnen, zu den Gewohnheiten der Vergangenheit zurückzukehren. Paulus setzt den Gedanken fort, den wir uns letzte Woche in Kapitel 4, Vers 1 angesehen haben. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr in Christus berufen seid. So sollen wir wandeln. Jetzt aber will er sagen, wie wir nicht wandeln sollen. 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr fortan nicht mehr so wandeln sollt, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. 18. Ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. 19. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung hingegeben, um mit Gier alle Arten von Unreinheit zu treiben. Paulus sagt der Gemeinde, geht nicht zurück. Geht nicht zurück zu euren alten Wegen, bevor ihr Jesus begegnet seid. Er beschreibt, wie es ist, ohne Christus verloren zu sein. Sie denken, sie seien erleuchtet, aber ihre Gedanken sind voller Dunkelheit. Sie sind unwissend in Bezug auf Gott und seine Wege. Ihre Herzen sind hart, so hart, dass sie abgestumpft sind und sich sexuellen Begierden, Gier und jeder anderen dunklen Praxis hingeben, die man sich vorstellen kann. Vielleicht kannst du dich an dieses Leben vor der Begegnung mit Jesus erinnern. Tun, was sich gut anfühlt, oder tun, was auch immer nötig ist, um zu bekommen, was man will, ohne Gedanken an Gott und ohne Gedanken an die Auswirkungen für andere. Du hattest den Heiligen Geist nicht, also gab es keine Überführung über diese Dinge. Vielleicht hast du dich nach diesen Dingen leer gefühlt, aber es war, als würde ein Auto ohne Bremsen fahren. Paulus sagt, geht nicht zu dieser Denkweise zurück, wandelt nicht in diesen früheren Wegen. Ihr seid das Licht der Welt, also kehrt nicht zu den finsteren Wegen zurück. Paulus sagt das ganz deutlich in Vers 20, aber ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Vorausgesetzt, ihr habt von ihm gehört und seid in ihm unterrichtet worden, wie es Wahrheit ist in Jesus. Paulus gibt uns hier eine interessante Formulierung. Er sagt nicht, so habt ihr nicht über Christus gelernt, sondern er sagt, so habt ihr Christus nicht gelernt. Jeder kann in die Bibliothek gehen, sich einige Bücher ausleihen und über Jesus lernen. Aber Christus zu lernen ist etwas anderes. Christus zu lernen beinhaltet eine Beziehung. Er kennt uns und wir kennen ihn. Jesus sagte, meine Schafe kennen mich und hören meine Stimme. Du folgst ihm. Und er ist bei dir. Die Beziehung beginnt mit der Errettung. Wenn du deine Sünden bereust und Jesus als Herrn annimmst. Und von dort aus wächst und blüht die Beziehung. Du lernst nicht nur Jesus kennen, wie es in Vers 20 steht, sondern, wie es in Vers 21 heißt, er ist der Lehrer, er ist der Inhalt und er ist die Lehre. Wir werden in ihm unterrichtet. Wir sind seine Jünger. Das heißt, wir sind die Schüler. Wie ein Autor sagt, das ist keine formale Bildung, sondern eine transformative Bildung. Wir lernen Christus nicht, um klüger zu werden, sondern wir lernen Christus, damit unser Leben verwandelt wird und wir Jesus ähnlicher werden. Es ist eine Ausbildung, die niemals endet. Wir machen nie einen Abschluss, denn es gibt immer noch mehr zu lernen und weiterzuwachsen. Eine Beziehung zu Gott sollte lebendig und dynamisch sein, voller Gebet, Zeit mit Gott in seinem Wort und Zeit mit seinem Volk, der Gemeinde. Sie sollte voller Glauben und Vertrauen auf den Herrn sein. Das ist sehr unterschiedlich von dem Bild, das Paulus in den vorherigen Versen von unserem Leben vor der Erkenntnis Jesu zeichnet. Paulus sagt, geht nicht zu diesem finsteren, unwissenden Denken zurück. Erinnert euch vielmehr daran, was ihr gelernt habt. Erinnert euch daran, was euch gelehrt wurde. Geht nicht zurück, wandelt nicht in jenen Wegen, folgt Jesus, lernt weiterhin ihn kennen. Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen, der zu eurem früheren Wandel gehört und durch trügerische Begierden verderbt wird. Vers 23. Erneuert euch aber im Geist eures Sinnes. Vers 24. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier verwendet Paulus die Sprache der Kleidung. Er spricht davon, etwas anzuziehen und abzulegen. Legt die alten Kleider ab, die für unser Leben vor dem Folgen Jesu stehen, und zieht die neuen Kleider an, die für unser neues Leben in ihm stehen. Die Verben stehen in der Vergangenheit, was bedeutet, dass diese Dinge bereits bei der Errettung geschehen sind. Aber Paulus ermutigt uns, unser Verhalten der Wirklichkeit unseres Lebens in Christus anzupassen. Ich habe diese Geschichte schon oft erzählt, weil diese Sprache des Anziehens und Ablegens auch in anderen Briefen von Paulus vorkommt. Diese Formulierung erinnert mich immer daran, als ich 10 Jahre alt war. Ich war für eine Woche mit anderen Jungen aus meiner Gemeinde in einem Ferienlager. Es war eine lustige Woche. Wir sind herumgelaufen, wir haben Sport gemacht. Es gab viel Bewegung, und Bewegung bringt Schweiß mit sich, und Schweiß verursacht Geruch. Meistens einen schlechten Geruch. An einem der letzten Tage des Lagers habe ich geduscht und wollte mich gerade anziehen. Aber als ich in meine Tasche schaue, merke ich, dass ich keine saubere Unterwäsche mehr habe. Ich hatte nicht genug eingepackt. Also schaue ich auf meinen Haufen schmutziger Klamotten von der Woche. Diese schmutzigen, verschwitzten, stinkenden Klamotten, die so riechen, wie ein 10-jähriger Junge eben riecht. Und ich musste in diesen ekligen Haufen greifen und eine Unterhose heraussuchen, um sie anzuziehen. Und all die Jahre später kann ich mich immer noch daran erinnern, wie eklig das war. Ich hatte gerade geduscht, ich war sauber, aber anstatt saubere und frische Kleidung anzuziehen, musste ich die alten Klamotten anziehen, die schmutzig und stinkend waren. Paulus sagt hier, dass wir in unserer Beziehung zu Christus neue, saubere Kleider bekommen haben. Wir haben neue Gewohnheiten und Verhaltensweisen bekommen, die Gott ehren. Warum also sollten wir jemals zu diesen alten, schmutzigen, verschwitzten, stinkenden Kleidern zurückkehren? Warum sollten wir zu diesen alten Praktiken und Sünden zurückkehren, die Gott nicht ehren? Paulus sagt, zieht den neuen Menschen an, der durch die Erneuerung eures Geistes in Christus verwandelt wird. Wie sieht das aus? Die restlichen Verse in Kapitel 4 sind praktisch und zeigen uns, wie wir in den neuen Kleidern leben. Paulus beginnt damit zu sagen, was wir zuerst nicht tun sollten, aber dann folgt, was wir tun sollen. Mit anderen Worten, er sagt uns, welche alten Kleidungsstücke wir ausziehen sollen und danach, welche neuen Kleidungsstücke wir anziehen sollen. Das christliche Leben besteht also nicht nur darin, die alten Kleider auszuziehen. Es geht nicht nur darum, mit sündigen Wegen und Gewohnheiten aufzuhören. Das ist ein Teil davon, aber nicht alles. Das christliche Leben bedeutet auch, die neuen Kleider anzuziehen. Es geht darum, neue Gewohnheiten und neue Praktiken zu entwickeln, während wir danach streben, Christus in allen Lebensbereichen zu ehren. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Paulus sagt, lügt nicht. Lügen ist ein Verhalten der alten Kleider. Stattdessen sollen wir einander die Wahrheit sagen. Und erinnert euch an Vers 15, den wir letzte Woche betrachtet haben. Sagt einander die Wahrheit in Liebe. Warum? Weil Vers 25 sagt, dass wir untereinander Glieder sind. Alle diese Gebote in Kapitel 4 haben einen gemeinschaftlichen Aspekt. Die alten Kleider zerreißen Gemeinschaften, wie zum Beispiel Lügen. Aber die Wahrheit in Liebe zu sagen hilft, die Gemeinde aufzubauen. Meine Kinder sind noch ziemlich jung, deshalb sprechen wir oft über das Lügen und das Wahrheitssagen. Wir sagen ihnen immer, dass Vertrauen die Grundlage jeder starken Beziehung ist. Wahrhaftigkeit schafft Vertrauen, was wiederum die Beziehung stärkt. Das führt zu Offenheit und Zusammenarbeit. Es lässt uns sicher fühlen. Aber Lügen zerstört Beziehungen. Es reißt Beziehungen auseinander. Wo kein Vertrauen ist, da ist auch keine Beziehung. Lügen haben in Gottes Gemeinde keinen Platz. Legt das ab. Lasst uns einander die Wahrheit in Liebe sagen. Seid zornig und sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist ein interessanter Vers. Man könnte leicht die ersten beiden Worte aus dem Zusammenhang reißen und sagen, siehst du, die Bibel sagt mir, dass ich zornig sein soll. Aber ist das wirklich Paulus' Aussage hier? Wir sollten festhalten, dass nicht aller Zorn Sünde ist. In der Bibel sehen wir zwei Arten von Zorn, gerechten Zorn und ungerechten Zorn. Wenn wir an gerechten Zorn denken, erinnern wir uns an Jesus, als er in den Tempel kam. Anstatt ein Haus des Gebets zu sein, war der Tempel zu einer Art Geschäft geworden. Jesus kam herein und warf die Leute hinaus, die Dinge verkauften, und begann, die Tische umzustoßen. Jesus war zornig, und das zu Recht. Das war gerechter Zorn. Er war gerechtfertigt, weil die Praktiken im Tempel böse geworden waren. Auch wir sollten zornig werden, wenn wir Böses in der Welt sehen. Wenn wir Geschichten von Missbrauch oder Ungerechtigkeit oder Ähnlichem hören, sollten uns solche Dinge zornig machen, denn sie widersprechen Gottes Plan und Gottes Herz. Aber Paulus sagt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Mit anderen Worten, gerechter Zorn kann leicht in sündhaftes Verhalten übergehen. Es ist einfach, im Internet Christen zu finden, die vielleicht ursprünglich aus berechtigtem Grund über etwas in der Welt zornig waren, deren Beiträge aber nun voller Stolz, Rachsucht und dem Drang zu gewinnen sind. Sie sind zu dem geworden, wogegen sie sich einst gestellt haben. Jakobus 1,19-20 gibt uns hilfreiche Orientierung. 19. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. 20. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Manche Christen wollen einfach immer etwas finden, worüber sie zornig sein können. Doch das bringt nicht Gottes Gerechtigkeit hervor. Seid langsam zum Zorn, langsam zum Reden, und ich würde hinzufügen, langsam zum Posten. Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Sonst könnten Menschen in Grönland ständig zornig bleiben, da die Sonne dort manchmal 3 Monate am Stück scheint. Was Paulus sagen will, ist, bleibt nicht zornig. Lasst den Zorn nicht in euch bleiben und sich aufbauen, denn das gibt dem Teufel einen Fuß in der Tür, eine Gelegenheit. Wie ich schon sagte, kann man online Christen finden, die einfach ständig über irgendetwas wütend sind. Zorn ist keine Frucht des Geistes. Es ist nichts, das man in sich behalten und aufbewahren sollte. Jesus trieb die Leute aus dem Tempel hinaus und warf die Tische um. Aber was tat er danach? Hat er einen Blog gestartet? Hat er einen Podcast begonnen? Hat er einen YouTube-Kanal eröffnet und immer wieder darüber gesprochen, was Schlechtes im Tempel passiert ist? Nein, er hat die Tische umgeworfen und dann kamen die Blinden und Kranken zu ihm, um geheilt zu werden. Er hat den Zorn herausgelassen und ist weitergegangen. Passieren heute böse Dinge? Natürlich. Sollten solche Dinge uns wütend machen? Ja. Sollten wir deswegen die ganze Zeit zornig bleiben und klagen und posten und klagen und posten? Nein, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und geb dem Teufel keinen Raum. 28. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern sich vielmehr bemühen, mit den eigenen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas abgeben kann. Stehlt nicht, das gehört zum alten Leben. Wenn wir an Stehlen denken, denken wir vermutlich an jemanden, der in ein Geschäft geht und etwas mitnimmt, vielleicht etwas zu essen oder ein Hemd stiehlt. Und wir denken, das bin ich nicht, damit habe ich kein Problem. Aber in unserer Online-Welt kann Stehlen viele Formen annehmen. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit jemandem gesprochen habe, der mir von all der Videobearbeitungssoftware erzählte, die er hatte. Ich wusste, dass das gute Programme waren. Ich fragte ihn, wie viel hat das alles gekostet? Und er sagte, naja, ich habe nichts dafür bezahlt. Ich habe es online bekommen. Also fragte ich ihn, würdest du in einen Zapka gehen und eine Cola nehmen, ohne zu bezahlen? Er sagte, nein, niemals. Verstehst du, was ich meine? In seinem Kopf hatte er es irgendwie gerechtfertigt. Eine Cola aus dem Zapka zu nehmen, ohne zu bezahlen, war stehlen, aber das illegale Herunterladen von Videobearbeitungssoftware war es nicht. Aber beides war stehlen. Paulus sagt, stehlt nicht. Stattdessen arbeitet ehrlich. Arbeitet mit euren Händen. Tut etwas Nützliches. Tut etwas, auf das ihr stolz sein könnt, so dass ihr nicht nur euch selbst, sondern auch anderen Menschen in Not helfen könnt. Es ist ein großartiges Gefühl, hart zu arbeiten, für diese Arbeit entlohnt zu werden und dann nach Hause zu kommen und zu wissen, dass man mit Integrität gearbeitet hat. Ihr könnt euch selbst im Spiegel ansehen und stolz sein. Und ihr könnt dieses Einkommen nutzen, um andere zu segnen. Stehlt nicht. Arbeitet hart. 29. Lasst kein schlechtes Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur eines, das gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringe. Das Wort schlecht wird an anderen Stellen in der Bibel verwendet, um etwas Verdorbenes zu beschreiben. Verdorbener Fisch oder verdorbene Frucht. Habt ihr schon einmal verdorbene Frucht gegessen? Sie schmeckt schrecklich und sie hilft eurem Körper sicher nicht beim Wachsen. Genauso ist es mit schlechten Worten. Nichts Gutes kommt dabei heraus. Ich möchte mich auf eine bestimmte Art von verderblichen Reden konzentrieren, und zwar auf Klatsch und Tratsch. Jetzt denkst du vielleicht, Klatsch ist kein Problem für Kirchen, Klatsch ist ein Problem da draußen in der Welt. Aber Klatsch kann in Kirchen völlig aus dem Ruder laufen, denn wir können es wie ein Gebetsanliegen erscheinen lassen. Lasst uns für Susan beten, weil sie gerade mit viel zu kämpfen hat. Ich erzähle euch später mehr. Lasst uns für Michael beten. Ich glaube, er hat finanzielle Probleme, weil er nicht mehr so gibt wie früher. Lasst uns Annabelle in unsere Gebete einschließen. Sie sagt, sie ist Christin, aber hast du ihren Post neulich gesehen? Wir können es so aussehen lassen, als wären wir besorgt, aber in Wirklichkeit haben wir nur etwas zu Pikantes zu erzählen. Hast du George und Lucy von den jungen Erwachsenen gesehen? Die sitzen immer nebeneinander. Da läuft bestimmt etwas. Klatsch kann sich in Kirchen wie ein Lauffeuer ausbreiten. Und die Gospel Church ist da keine Ausnahme. Ich bekomme nicht alles mit, aber ich höre manche Dinge. Und manchmal höre ich auch Klatsch über etwas, das ich angeblich gesagt haben soll. Vielleicht ist es halb wahr oder vielleicht stimmt es überhaupt nicht. Und ich frage mich, warum ist die Person nicht direkt zu mir gekommen und hat gefragt, ob es stimmt? Es gibt ein Sprichwort. Klatsch schadet immer mindestens drei Personen. Demjenigen, der redet, demjenigen, der zuhört und der Person, über die gesprochen wird. Klatsch kann sich in Kirchen wie ein Lauffeuer ausbreiten. Aber ein Feuer kann ohne Sauerstoff nicht wachsen. Gibst du Klatsch Sauerstoff? Hilfst du, ihn zu verbreiten oder erstickst du ihn? Gib dem Klatsch keinen Sauerstoff. Geh weg oder beende das Gespräch. Wenn diese Person ein Problem mit jemandem hat, sag ihr, sie soll direkt mit der Person sprechen. Klatsch kann Kirchen zerstören. Nörgelei kann das auch. Ständiges Beschweren über Dinge ist auch verderbliche Rede. Es drückt die Stimmung. Lügen oder Grobsein sind ebenfalls verderblich. Paulus sagt, reißt die Menschen nicht mit euren Worten nieder. Das sind die alten Kleider. Zieht stattdessen die neuen Kleider an. baut Menschen mit euren Worten auf. Denkt daran, das christliche Leben besteht nicht nur darin, etwas nicht zu tun, sondern auch darin, etwas zu tun, das erbaut und aufbaut. Wie kannst du jemanden aufbauen? Zunächst kannst du ihn mit deinen Worten ermutigen. Du kannst ihm sagen, gut gemacht. Du kannst auf die Stärken hinweisen, die du in ihm siehst, und darauf, wie Gott ihn gebraucht. Du kannst jemanden mit deinen Worten wertschätzen. Ich habe noch immer Notizen, die mir Leute vor 15 Jahren geschrieben haben. Freundliche Worte der Wertschätzung, die sie mir geschenkt haben. Ich werfe gerne Dinge weg, aber diese Notizen werde ich nicht wegwerfen. Es sind Worte, auf die ich an schweren Tagen zurückgreifen kann. Du kannst Menschen aufbauen, indem du ihnen mit deinen Worten Orientierung gibst. Natürlich können wir als Gläubige unsere Worte nutzen, um füreinander zu beten und einander Segen zuzusprechen. Deine Worte können Heilung in das Leben eines anderen Menschen bringen. Zu sagen, es tut mir leid oder ich vergebe dir. Solche Worte bauen Gemeinschaft auf. Jesus sagte, dass aus dem Überfluss unseres Herzens unser Mund spricht. Was offenbaren deine Worte heutzutage über dein Herz? Baust du Menschen mit deinen Worten auf oder reißt du Menschen nieder? Leg die alten Kleider von Klatsch, Nörgelei oder Lügen ab. Zieh die neuen Kleider an, Worte, die Gnade schenken, Worte, die ermutigen und den Leib Christi aufbauen, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung hin. Paulus weist darauf hin, dass unsere Taten nicht nur uns oder andere Menschen betreffen, sondern auch Gott beeinflussen. Wenn du die alten Kleider sündiger Wege anziehst, wird der Heilige Geist betrübt. Das Wort betrüben bedeutet hier, Kummer oder Schmerz zu bereiten. Der Heilige Geist, mit dem du am Tag deiner Errettung versiegelt wurdest, ist bekümmert, wenn du sündigst. Es stört den Heiligen Geist. Es bereitet ihm Schmerz, wenn du deinen eigenen Weg wählst, statt Gottes Weg. Denn Gott will so viel mehr für dich und dein Leben. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Vielmehr wandelt im Geist. Seid sensibel dafür, wozu der Heilige Geist euch auffordert. Die letzten Verse. 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sollen von euch weichen, samt aller Bosheit. 32. Seid aber zueinander freundlich, herzlich und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Vorher haben wir über gerechte Wut gesprochen. Wut, die aus einer guten Motivation entspringt. Aber hier sehen wir ungerechte Wut. Wut, die wahrscheinlich aus Verletzungen oder unerfüllten Erwartungen stammt und dann auf eine unproduktive Weise zum Ausdruck kommt. Wir sehen, dass Bitterkeit erwähnt wird. Bitterkeit ist wie ein Gift, das alles infiziert. Sie entsteht fast immer aus vergangenen Verletzungen. Eine verbitterte Person hat etwas erlebt, das nicht geheilt wurde. Und so tropft ihre Bitterkeit in jedes Gespräch. Zorn wäre ein Wutausbruch. Geschrei ist das Bild von zwei Menschen, die streiten und einander anschreien. Lästerung bezieht sich wieder auf unsere Worte, verderbte Rede. Es bedeutet, jemanden mit unseren Worten niederzumachen. Bosheit ist einfach gemein oder bösartig zu jemandem zu sein. All diese Wörter im Vers 31 sind unangenehm. Sie fehlen an Frieden, sie fehlen an Liebe, sie fehlen an Hoffnung und sie fehlen an Freude. Sie mögen aus einer echten Situation kommen, sie mögen aus echten Verletzungen stammen. Aber wenn du für immer an diesem Ort bleibst, anstatt Heilung von diesen Dingen beim Herrn zu suchen, ist es nicht nur ein Gift, das dich selbst infiziert. Es ist ein Gift, das die Gemeinde infiziert. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit, das sind Dinge der alten Kleider. Es ist an der Zeit, sie auszuziehen und wegzulegen. In der Tat ist es wahrscheinlich an der Zeit, diese alten Kleider zu verbrennen. Hattest du schon einmal Kleidung, die so alt und stinkend war, dass es am besten war, sie zu verbrennen? So ist es auch mit diesen Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen sind für einen wiedergeborenen Gläubigen in Christus nicht angemessen. Leg sie alle ab. Stattdessen sagt Paulus, seid freundlich, seid herzlich und seid vergebend, so wie Gott euch vergeben hat. Vor ein paar Wochen hat mir Princess eine wirklich liebevolle Notiz geschrieben. Sie war auf einem gewöhnlichen Blatt Papier. Sie war nur etwa 3 Sätze lang. Mit anderen Worten, sie war nicht teuer und es hat nicht viel Zeit gekostet, sie zu schreiben, aber sie hat mich so gesegnet. Aber hier ist das Entscheidende. Es hat vielleicht 2 Minuten gedauert, die Notiz mit einem Stift zu schreiben, aber ich behaupte, dass es Jahre des Nachfolgens von Jesus gebraucht hat, um diese Notiz zu schreiben. Warum sage ich das? Weil eine nachtragende Person keinen Raum in ihrem Herzen hat, um eine freundliche Notiz zu schreiben. Eine wütende Person hat keinen Raum in ihrem Herzen, eine freundliche Notiz zu schreiben. Ein Dieb ist zu sehr damit beschäftigt, erwischt zu werden, um eine freundliche Notiz zu schreiben. Ein Lügner ist zu besorgt darüber, erwischt zu werden, um eine freundliche Notiz zu schreiben. Mit anderen Worten, eine Person, die so sehr mit ihren eigenen Dingen, mit ihrer eigenen Sünde beschäftigt ist, hat nicht den Raum, auch nur daran zu denken, wie sie jemand anderen segnen könnte. Aber eine Person, die all das abgelegt hat, verderbliches Gerede, Bitterkeit, Zorn, all diese Dinge, und die all die neuen Kleider angezogen hat, die Wahrheit in Liebe sprechen, andere mit ihren Worten aufbauen, ehrlich arbeiten, herzlich sein, vergebend sein. Die Person, die all diese neuen Kleider angezogen hat, ist frei, über andere Menschen nachzudenken. Freundlichkeit kostet nicht viel Zeit oder Geld, aber sie ist das Ergebnis davon, Christus beständig und treu zu lernen und in seinen Wegen zu gehen. Lassen Sie mich mit dieser Frage schließen. Was trägst du heute Morgen? Ich rede nicht von Armani oder Gucci. Ich meine geistlich. Was trägst du? Läufst du wütend und verbittert herum? Reißt du mit deinen Worten andere nieder? Fällst du in alte Wege und Gewohnheiten zurück, die vor deiner Begegnung mit Jesus normal waren? Bruder, Schwester, es ist Zeit. Es ist Zeit, diese Dinge abzulegen. Zieh die neuen Kleider der Wahrheit an. Sprich Worte, die aufbauen, sei freundlich, herzlich und vergib. Ende der Predigt. Ende der Predigt.